Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Letzte Woche Mittwoch am 12. August nachmittags irgendwas Besonderes gemerkt, gespürt? Wahrscheinlich nicht. Warum stelle ich die Frage? Es ging das, ja, eigentlich Social Media Gerücht, Verschwörungstheorie, dass nachmittags die NASA die Gravitation abschaltet für 7 Sekunden. Weltweit würden dann Menschen, Autos, Tiere 15 bis 20 Meter aufsteigen, dann abstürzen. Es wurde mit 40 Millionen Toten gerechnet. Die NASA wisst natürlich Bescheid, halte alles natürlich geheim und baue Bunker für ausgewählte Personen. Maximaler Schwachsinn. Was war noch am 12. August? Am Abend, wir hatten hier in Deutschland die partielle Sonnenfinsternis. In Spanien hatten wir eine totale Sonnenfinsternis. Und aus der Menschheitsgeschichte weiß man, sobald solche seltenen Ereignisse wie Sonnenfinsternisse oder auch das Erscheinen von Kometen auftritt, gerne mal die Fantasie mit den Leuten durchgeht. Diese Verschwörungstheorie hatte dann den Namen, oder es lief unter dem Namen Project Anchor, verbreitete sich seit Anfang diesen Jahres über die sozialen Medien, TikTok, Insta, X, you name it. Und tatsächlich hat das dazu geführt, dass die NASA ein offizielles Statement dazu herausgegeben hat. Also die leitende Wissenschaftskommunikatorin Karen Fox hat dem Magazin Newsweek ein Interview gegeben und dann gesagt, ja, diese Theorie, die taucht im Grunde genommen jedes Jahr auf. Auch andere Medien in Deutschland haben sich genötigt gefühlt, diesen Blödsinn, nennen wir ihn, wie er ist, aufzugreifen. Der RBB, also öffentlich-rechtlicher Rundfunk, hat ein Interview dazu geführt, NTV hatte da was zu. Also auch verschiedene Journale in Deutschland haben das Thema aufgegriffen. So, jetzt kann man sagen, alles Blödsinn, Thema beendet. Was sollen wir da groß drüber reden? Vollkommen richtig. Es ist im Grunde genommen diese Idee anzunehmen, zu glauben, dass da was dran sein könnte, dass wir die Gravitation abschalten können, ist eine Beleidigung gegen alle Physiklehrerinnen und Physiklehrer. Das ist Mittelstufenphysik, was Gravitation ist, dass wir Gravitation nicht einfach ein- und ausschalten können oder abschirmen können, was auch immer. Also von daher, eigentlich ist nicht die Frage, ist das wahr, sondern mal Gedankenexperimente, das ist ja das, was Physiker gerne mal tun. Was würde eigentlich passieren, wenn man die Gravitation abschalten würde? Was hätte das für Auswirkungen? Darum soll es in dieser Folge gehen. Also wir gucken uns einmal an, was wäre, wenn man die Gravitation tatsächlich mal kurz ausschalten würde. Wir gucken uns auch nochmal an, wie die Gravitation, also die Anziehungskräfte, beschrieben werden. Wir sprechen kurz über Newton, der hat es ja zum ersten Mal aufgeschrieben. Und dann fällt zwangsläufig der Name Albert Einstein, der das dann ja noch eine Stufe weiterentwickelt hat. Und ganz zum Schluss stellen wir uns auch die Frage, ja, wo spielt denn die Gravitation eigentlich eine Rolle in der Energietechnik? Wo brauchen wir denn da zwingend die Gravitation, um Energie zu erzeugen? Machen wir also doch mal dieses Gedankenexperiment und sagen, schnips, die Gravitation ist nun abgeschaltet. Was würde dann passieren? Dann greift die sogenannte Trägheit von Körpern. Trägheit bedeutet, ein Körper, der in Bewegung ist, macht das so lange, bis eine äußere Kraft auf ihn einwirkt, die ihn in dieser geradlinigen, gleichförmigen Bewegung behindert und entsprechend ablenkt. Das kennen wir, wenn man jetzt einen Ball hochwerfen oder sowas, oder jetzt hier mal so ein Tuch hochwerfe, das kommt wieder runter. Warum? Wir haben die Erdanziehungskraft, die wirkt senkrecht nach unten zum Erdmittelpunkt. Und wenn ich dieses Tuch jetzt hochwerfe, einen Ball hochwerfe, was auch immer, wenn wir hochspringen, greift diese Kraft und die verhindert das. Wenn wir jetzt keine Gravitation hätten, also eine Kraft, die uns nach unten zieht, was passiert dann? Wir würden uns immer weiter nach oben bewegen. Der Ball, den wir werfen, der fliegt immer weiter geradeaus. Also das, was im Weltall passieren würde, wenn man sich dann da einmal abstößt, fliegt man so lange geradeaus, bis man irgendwann mal auf einen Planeten oder einen Stern trifft, der einen dann durch seine Gravitation einfängt. Wenn jetzt auf der Erde die Gravitation per Knopfdruck ausgehen würde, was passiert? Wir fliegen nicht einfach nach oben, ne? Das ist die falsche Idee, sondern was ist tatsächlich der Fall? Wir rasen die ganze Zeit im Kreis, ne? Wir stehen auf der Erde, die Erde dreht sich um die Erdachse und die Geschwindigkeit, mit der wir uns bewegen, hängt davon ab, wie weit wir von der Erdachse entfernt sind. Das hat was damit zu tun, was ist unsere Winkelgeschwindigkeit und der Abstand unserer Position jetzt hier in Deutschland bezogen auf den Erdmittelpunkt. Wir sind in Deutschland auf 50 Grad nördlicher Breite und wenn wir jetzt mal mit dem Abstand rechnen, dann sind das so ungefähr 300 Meter pro Sekunde, mit der wir uns bewegen. Merken wir nichts von, weil wir in diesem bewegten System sind. 300 Meter pro Sekunde sind so rund 1000 Kilometer pro Stunde. Am Äquator ist es noch mal mehr. Das hat etwas damit zu tun, auf welchem Breitengrad wir sind. Diese Bewegung, was passiert, wenn wir jetzt die Schwerkraft abschalten? Das heißt, es fehlt die Kraft, die uns zurück zum Erdmittelpunkt zieht, die sogenannte Gravitationskraft. Das kommt halt durch unsere Masse. Ne? Die führt dazu, dass wir die Erde anziehen. Oder da merkt die Erde nichts von, aber die Erde mit ihrer großen Masse zieht uns an. Wir werden also in dem Moment kräftefrei und fliegen geradeaus weiter mit den rund 1000 Stundenkilometern, währenddessen der Boden sich unter uns aber weiter dreht, weil der ja als fester Körper sich weiter in dieser Rotationsbewegung findet. Das hat nichts mit der Gravitation zu tun. Und jetzt ist die Frage, wie hoch kommen wir denn, wenn wir jetzt, ne, diese Verschwörungstheorie sagt ja, also die Gravitation wird 7 Sekunden abgeschaltet. Wie weit kommen wir oder wie hoch fliegen wir hoch? 34 Zentimeter. Was ist der Grund? Wir fallen nicht nach oben, sondern es gibt die sogenannte Zentrifugalbeschleunigung unserer Kreisbahn. Das kennt man vom Kettenkarussell, ne? Wenn man sich da schnell dreht, dann fliegen diese Sitze an dem Kettenkarussell nach außen. Das ist die Zentrifugalbeschleunigung. Und tatsächlich führt das dazu, wenn wir jetzt mal berechnen, abhängig jetzt von unserer Winkelgeschwindigkeit, also wie schnell drehen wir uns auf unserer Kreisbahn, wenn jetzt diese Gravitationskraft wegfällt. Diese Zentrifugalbeschleunigung ist ja rund 54 mal kleiner als die Schwerkraft. Und dann kann man berechnen, abhängig jetzt von unserer Position, 50. Breitengrad, wie hoch heben wir ab in den 7 Sekunden? 34 Zentimeter. Was bedeutet das, ne, wenn jetzt nach 7 Sekunden irgendeine Kraft, ein Wesen, eine böse Macht die Schwerkraft Knopfdruck wieder einschalten würde? Ne, wir sind in unserem Gedankenexperiment. Dann fallen wir aus 34 Zentimeter runter. Das ist, wenn wir auf dem Stuhl stehen, naja, Stuhl schon zu hoch, ne, Hocker stehen und dann runterspringen. Da passiert nicht viel. Ist natürlich ein bisschen unangenehm, weil es überraschend kommt, aber da passiert nichts. Also auch das Gleiche mit Autos oder sowas. Klar ist natürlich, wenn man in dem Moment im Auto unterwegs wäre, das sollte ja am 12. August nachmittags um 4:30 deutscher Zeit passieren, haben wir das Problem, wenn wir mit dem Auto fahren und die Schwerkraft fehlt, haben wir plötzlich keine Reibung mehr. Die Reibung braucht einen sogenannten Anpressdruck und der hat etwas mit der Erdbeschleunigung zu tun, also mit dem G, diese 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat, nennen wir so ruhig mal die Zahl, oder rund 10 Meter pro Sekunde Quadrat. Also wenn diese Gewichtskraft wegfällt, dann fehlt dem Auto die Reibung und damit können wir weder lenken noch bremsen. Boah. Weiterer Punkt, auch das war dann in diesen Theorien, oh Gott, was passiert mit dem Mond? Denn der Mond dreht sich ja um die Erde und die Erde um die Sonne. Was passiert jetzt mit dem Mond, wenn jetzt die Erdanziehungskraft weg wäre? Fliegt er dann nicht aus der Bahn oder irgendwas? Nein, gar nichts. Also, der Mond ist ungefähr mit 1 Kilometer pro Sekunde unterwegs. Das ist so, das ist seine Geschwindigkeit. Also innerhalb von 7 Sekunden wäre er dann 7 Kilometer weit geflogen. Aber er legt diese 7 Kilometer in diesen 7 Sekunden ja entlang seiner Kreisbahn, beziehungsweise er fliegt ja dann geradeaus. Das heißt, er bewegt sich eigentlich auf einer gekrümmten Bahn. Er würde dann geradeaus weiterfliegen, 8 Kilometer. Wie groß wäre die Differenz? Keine 7 Zentimeter. Also auch da passiert nichts. Der Mond haut nicht ab. Das ist also, ich sag mal, handbreit. Hätte der Mond sich von der Erde in dem Moment entfernt, wenn dann diese Schwerkraft wieder eingeschaltet werden würde. Also von daher, das ist kein Problem. Wo aber, ne, wir bleiben noch ganz kurz in unserem Gedankenexperiment. Das klingt ja alles bisher easy peasy, völlig harmlos. Aber es gibt ein paar andere Dinge, die unangenehm werden könnten, die man tatsächlich auch gar nicht mehr so einfach rechnen kann, weil es dann sehr schnell physikalisch sehr kompliziert wird. So, um uns rum ist die Luftsäule, also die Atmosphäre, und die wird von der Schwerkraft nach unten gezogen. Das ist der Grund, warum die Erde halt eine Atmosphäre hat und andere Planeten, wie zum Beispiel der Mars, keine mehr. Der Mars ist kleiner als die Erde und da reicht die Anziehungskraft des Mars nicht aus, um dauerhaft einfach eine Atmosphäre zu halten. Die Venus ist ähnlich groß wie die Erde, deswegen kann sie eine Atmosphäre halten. Das hat tatsächlich was mit der Masse des Planeten zu tun. Das ist ganz wichtig. Jetzt ist die Frage, warum fällt uns dann diese Atmosphäre uns nicht um den Kopf? Ja, das liegt daran, weil der Luftdruck, wenn man den Luftdruck, von unten dagegen hält. Unten ist der Luftdruck höher als oben. Das kennt man, wenn man auf den Berg steigt, nimmt der Luftdruck ab. Und dieser Druckunterschied trägt das Gewicht der Luft. Das ist die sogenannte hydrostatische Grundgleichung. Ein bisschen Thermodynamik oder Strömungsmechanik machen. Das Gleiche gilt übrigens natürlich auch in Fluiden, also im Wasser, im Ozean, in der Sonne, das ist überall die gleiche Physik. Die wird, wie gesagt, sehr schnell, sehr kompliziert. Wir bleiben mal in diesem einfachen Fall. Also die Änderung des Druckes mit der Höhe hat etwas damit zu tun, wie groß ist diese Erdbeschleunigung, das G. Und wenn jetzt diese Erdbeschleunigung plötzlich weggehen würde, was passiert? Wir haben die Atmosphäre, die drückt auf der einen Seite nach oben. Das ist also dann dieser Druckunterschied, den wir haben. Und auf der anderen Seite diese Erdbeschleunigung, die die Luft unten hält. Die fällt jetzt weg. Das heißt, also in dem Moment haben wir einen Auftrieb. Die Atmosphäre fängt an, sich nach oben wegzubewegen durch die Hydrostatik. So, und das bekommt dann... Das heißt, wir bekommen dann eine Kraft nach oben. Die Atmosphäre drückt sich nach oben weg. Und das beschleunigt die Luft nach oben. Das ist schwierig. Also schwierig heißt, schwer zu berechnen und sie wird sehr schnell unangenehm. So, aber das passiert nur im ersten Moment. Denn was passiert, sobald sich jetzt die Luftschichten unten nach oben bewegen? Gas, die Atmosphäre, die Luft ist kompressibel, ist ein Gas, ja, wir können ja Gas sehr gut zusammendrücken, können wir aus der Luftpumpe. Und dann bilden sich plötzlich Druckunterschiede, weil durch diese fehlende Kraft, Gravitationskraft nach unten, bewegt sich die Luft nach oben, komprimiert und dann entwickeln sich sehr schnell sehr komplizierte Druckwellen, die sich dann durch die Atmosphäre bewegen und Schallwellen, die dann sich bewegen sich dann in der Atmosphäre. Das heißt, die Atmosphäre haut nicht einfach ab, sondern es passieren sehr komplexe Dinge. Die lassen sich jetzt hier in dem Rahmen unseres kleinen Podcasts, aber tatsächlich auch physikalisch nur mit sehr, sehr großem Aufwand berechnen. Beim Wasser passiert Ähnliches. Wasser hat noch den Unterschied, die Luft als Gas ist kompressibel, das Wasser oder Flüssigkeiten quasi nicht. Aber auch im Meer bilden sich dann plötzlich solche Druckwellen. Das Gestein theoretisch natürlich auch. Und auch das wird, diese oberen Gesteinsschichten werden auch gehalten, aber das kann nicht wirklich so schnell reagieren. Also da passiert tatsächlich beim Gestein nichts. Aber durch diese Luft und auch beim Wasser haben wir also die Herausforderung, dass sich dann dort solche Druckwellen entwickeln mit gegebenenfalls sehr unangenehmen Folgen, die man jetzt aber an dieser Stelle gar nicht im Detail mal eben schnell rechnen kann. Ja, also kann man sagen, das ist ja alles ganz nett und ist ja totaler Quatsch. Ein weiterer Punkt, was diese Verschwörungsdiskussion angeht, vielleicht hat es der eine oder die andere schon mal gehört. Es gibt ja diese Theorie von, ja, ich sag mal, kirchennahen, evangelikalen Gruppen, die klar Darwins Evolutionstheorie ablehnen und sagen, es muss doch, also Evolution ist etwas Göttliches. Der Mensch ist eine Schöpfung Gottes, wie es in der Bibel geschrieben ist. Jetzt sich nur auf Darwin zu beziehen, ist natürlich ein bisschen einfach. Die Evolutionstheorie hat sich natürlich viel, viel weiterentwickelt. Das ist ja auch, Theorie heißt ja immer nur, es könnte ja was anderes sein. Nein, das ist Stand von Wissenschaft und Technik. Das ist in zig Experimenten empirisch untersucht und belegt worden. Wenn jetzt jemand sagt, stimmt alles nicht, weil, sehr gerne, empirische Wissenschaft wie die Physik oder die Naturwissenschaften ja nun mal sind, kann man gerne eine andere Theorie aufbringen. Die muss dann aber auch empirischen Experimenten standhalten. Das hat bisher noch nicht geklappt. Also was ich sagen will, ist bei Darwin, dann haben halt die ersten modernen, sehr bibeltreuen Wissenschafts... Na, sind es eigentlich nicht. Aber also, diese Menschen dann gesagt, ja gut, dann ist vielleicht ein Intelligent Design... Also es gibt ein göttliches Wesen, das lässt zwar die Evolution zu im Sinne Darwins, aber hat uns gelenkt, dass wir als Mensch die Krönung der Schöpfung sind. Ja, Intelligent Design. Und in dem Zuge, um das so ein bisschen zu verballhornen, hat sich dann das sogenannte Intelligent Falling entwickelt als satirische Paralleltheorie, die sagt, nee, also Newton ist totaler Quatsch. Es gibt ein göttliches Wesen, das entscheidet, was fällt. Es gibt keine Schwerkraft, sondern ein göttliches Wesen hält die Dinge dort, wo sie sind. Es will, dass Vögel fliegen können. Wenn wir stolpern und fallen, ist das ein göttlicher Wille. Intelligent Falling. Also auch da, klar, absoluter Kokolores, sagt man mal. Müssen wir jetzt hier über solche Verschwörungstheorien sprechen. Aber man merkt halt, das ist so in unserem Denken verankert. Da hilft es manchmal, das doch nochmal vielleicht einzuordnen und dem einen oder anderen nochmal zu sagen, pass mal auf, erinnere dich doch bitte mal an die Grundlagen dessen, was man spätestens in der Schule gelernt hat. Das ist alles richtig. Da kann man jetzt nicht drüber diskutieren und alles, was da gegenspricht, ist, wie gesagt, eine Beleidigung der Physiklehrerinnen und Physiklehrer. So, genug zur Verschwörungstheorie. Ich möchte jetzt nochmal kurz über die Gravitation an sich sprechen. Und da fallen direkt zwei Namen der, ja, sicherlich größten Physiker der Menschheitsgeschichte, Isaac Newton und Albert Einstein. Newton im 17. Jahrhundert, genauer gesagt 1687, hat die Gravitation, hat die Anziehungskräfte zum ersten Mal physikalisch, mathematisch beschrieben. Er hat nämlich erkannt, also seine Gleichung, auch da, um mal vorsichtig eine Gleichung zu nennen, das verliert man immer direkt Leute, wenn man Gleichung nennt. Aber diskutieren wir diese Gravitationskraft doch mal. Die Kraft hängt davon ab, wie schwer sind zwei Körper, also die Masse von zwei Körpern. Erde, Sonne, Erde, Mond, Mensch, Erde. Und hat etwas mit dem Abstand so zu tun. Je weiter die Objekte voneinander weg sind, desto schwächer ist die Kraft. Und zwar wird die Kraft kleiner mit dem Quadrat des Abstands. Das heißt, so verdoppeln wir den Abstand, vervierfacht sich oder wird die Kraft viermal schwächer bei einer Verdopplung des Abstandes. Das ist ganz wichtig. Aber, und das ist das ganz Entscheidende, auch die Diskussion, die wir am Anfang hatten, diese Kraft lässt sich nicht abschalten. Die ist immer da. Sobald wir Masse haben, ist immer diese Gravitationskraft da. Elektrostatische Kräfte, also, wenn wir Plus-Minus-Pole haben, die können wir abschirmen. Das ist kein Problem. Es gibt andere Kräfte, atomare Kräfte, starke und schwache Wechselwirkung, die sind so kurzreichweitig, die wirken dann in großen Skalen nicht mehr. Und die Gravitation, das macht sie so kompliziert, auch in der Physik, die wirkt halt im Großen, sie ist wahnsinnig, wahnsinnig schwach im Vergleich zu den anderen Kräften, die wir kennen, also den Fundamentalkräften. Aber wir können sie nicht ausschalten. Sie ist immer da und sie wirkt immer auf alle Massen zu jeder Zeit. Das ist ganz wichtig. Wo kommt dieses R-Quadrat, also das Quadrat des Abstandes her? Das hat was damit zu tun, dass sich natürlich diese Kraft auf einer Kugeloberfläche ausbreitet. Ne? Wenn jetzt, also was ist die Wirkung einer Masse? Wenn wir in der Mitte jetzt die Masse haben, die Sonne, die Erde, was auch immer, und dann wirkt die Kraft ja in alle Richtungen gleich. Das heißt also, ne, wir vergrößern den Abstand. Und die Oberfläche einer Kugel, auch da, ein bisschen Schulmathematik und Physik ist heute leider nötig, zum Glück nötig, aber ganz schön, nochmal daran erinnert zu werden. Die Oberfläche einer Kugel wächst mit dem Quadrat des Radius. Ne? Die Oberfläche einer Kugel 4pi r Quadrat. Ein paar Formeln, wie gesagt, müssen sein. Und genauso verhält es sich mit der Kraft, die muss dann also quadratisch mit dem Abstand abnehmen. Dann noch ein ganz wichtiger Aspekt in dieser Gleichung: steht noch eine Naturkonstante drin, nämlich die Gravitationskonstante G. Der aktuelle Wert ist eine sehr, sehr kleine Zahl. Nennen wir ruhig 6,67430 10 mal 10 hoch minus 11 Meter hoch 3 pro Kilogramm und pro Sekunde Quadrat. Also eine wirre Zahl. Die Zahl selber spielt doch gar keine Rolle. Das Problem bei dieser Gravitationskonstante ist, wir kriegen sie nicht genau genug gemessen. Wir haben sie bestimmt auf 22 Millionstel Genauigkeit. Klingt jetzt mal nicht schlecht. Boah, also 22 Millionstel. Wir kennen aber andere Naturkonstanten, ne? Die Lichtgeschwindigkeit, wir kennen das Plancksche Wirkungsquantum, Feinstrukturkonstante, also Objekte einmal aus dem großen Lichtgeschwindigkeit, aber auch aus dem quantenmechanischen, also woraus ist die Materie, woraus ist die Welt zusammengesetzt, kennen wir auf 10 Stellen genau, währenddessen wir die Gravitationskonstante nur auf 6 kennen. Das ist schwach. Und wir kriegen es auch nicht hin, das besser zu machen. Das liegt einfach daran, die Gravitation ist so wahnsinnig schwach und klein. Wenn wir jetzt also zwei Kugeln haben, ein Kilogramm schwer im Abstand von 10 Zentimetern, ne? Also hier links eine, rechts eine, dann ziehen die sich an mit einer Kraft. Wie groß ist die Kraft zwischen diesen beiden Massen? Wenn wir jetzt alles andere abschalten würden, können wir nicht, sind das 6,7 Nanonewton. Entspricht dem Gewicht eines Staubkorns. Das heißt, diese beiden Kugeln, jeweils ein Kilogramm schwer, ziehen sich an. Und diese Kraft wirkt, ist genauso wie die Gewichtskraft eines Staubkorns. Das ist nichts. Und wenn wir halt genau messen wollen, das ist ja das Entscheidende, wir müssen das wahnsinnig genau messen, haben wir immer das Problem, wir koppeln das Experiment mit allem, was um uns rum ist, weil halt überall Gravitation ist, Schwingungen sind, was auch immer. Wir kriegen es einfach nicht hin. Dann kommt Einstein, 1915, Relativitätstheorie. Also Einstein hat Newton nicht widerlegt, ganz im Gegenteil. Er hat erklärt, warum Newton, oder die Newtonschen Erklärungen, Gewichtskraft und Gravitationskraft, wo sie funktioniert und auch, wo sind die Grenzen bei Newton. Und der Gedanke bei Einstein war, jetzt nicht zu tief in die Relativitätstheorie, auch wenn sie wunderschön ist, was ist das Besondere bei Einstein? Was war der Ausgangspunkt? Wenn wir im freien Fall sind, spüren wir keine Schwerkraft. Also wenn wir jetzt vom 10-Meter-Brett springen, spüren wir in dem Moment des freien Falls keine Schwerkraft, weil wir fallen. Astronauten schweben ja zum Beispiel auch nicht, weil dort oben im Weltraum keine Gravitation ist. Sie fallen einfach ununterbrochen nach unten, aber sind trotzdem gleichzeitig auf ihrer Bahn. Und das erweiterte Einstein dann zum sogenannten Äquivalenzprinzip. Wenn wir jetzt also in einer kleinen geschlossenen Kapsel ohne Fenster sitzen, gibt es kein Experiment, was wir durchführen können, um zu sagen, sind wir auf der Erde oder ob uns ein Triebwerk mit der Erdbeschleunigung beschleunigt. Schwerkraft und Beschleunigung sind lokal ununterscheidbar. Das funktioniert nicht. Und dann, das ist dann die Schlussfolgerung, die Einstein gezogen hat, und dann wird es auch wieder sehr schnell sehr komplex in der Physik, also bei der allgemeinen Relativitätstheorie. Sagt Einstein ist, sagt, es ist, Gravitation ist gar keine Kraft, sondern eine Geometrie. Und dann kommt eine sehr berühmte Gleichung, die berühmte Gleichung von Einstein. Und in dieser Gleichung, mal eingeblendet, beschreibt auf links vom Gleichheitszeichen die Krümmung der Raumzeit und rechts alles, was Energie und Masse hat. Wie kann man jetzt diese wilde Gleichung beschreiben? Die Materie sagt der Raumzeit, wie sie sich krümmen soll. Ne? Also Raumzeit, sie krümmt sich. Und die Raumzeit sagt der Materie, wie sie sich bewegen soll. Das heißt, was bedeutet das? Das plakative Beispiel ist, ich nehme mal hier nochmal mein Tuch. Wenn ich jetzt ein Objekt habe, was ich jetzt, ne, die Raumzeit ist erstmal flach. Ja, das heißt, wenn da jetzt eine Kugel ist, die bewegt sich einfach immer geradeaus. Aber was bedeutet jetzt Raumzeit? Ich nehme jetzt eine Kugel, ich habe jetzt hier nur so was Kleines, die führt dazu, dass diese Kugel dieses Brillenputztuch ein bisschen eindellt. Sie krümmt das flache Tuch, sie krümmt die sogenannte Raumzeit. Und wenn sich jetzt ein anderes Objekt dort entlang bewegt, dann wird es durch diese Krümmung des Tuches in der Nähe von dieser kleinen Kugel, die Krümmung der Raumzeit, durch einen Planeten oder durch einen Stern gekrümmt. Und dann habe ich halt keine gerade Linie, sondern eine gekrümmte Linie. Wir gehen um die Kurve. Das sehen wir oder merken wir natürlich nicht, aber die Gravitation führt gerade dazu, dass es dort zu einer Krümmung kommt. Das konnte man dann 1915, als Einstein das veröffentlicht hat, gesagt, oh, vorsichtig, das ist aber ganz komisch. Man konnte es aber tatsächlich nachweisen bei der Sonnenfinsternis, damit sind wir quasi wieder bei dem, was letzte Woche passiert ist, bei der Sonnenfinsternis von 1919. Dort konnte man nämlich beobachten, dass genau diese Vorhersagen von Einstein sich erfüllt haben. Denn was wir beobachten, ist, dass Sterne, also Sonnenfinsternis heißt ja, der Mond zieht vor die Sonne ist verdeckt, was dann dazu führt, dass wir dann in dem Moment in der Lage sind, und das war von 1919 dann wichtig, Sterne hinter der Sonne zu sehen. Und was man beobachten konnte, ist, dass wir Sterne sehen konnten, die eigentlich von der Sonne verdeckt sind. Und das Licht, was von den Sternen ausgestrahlt wird, bewegt sich ja immer geradlinig. Nee, tut es nicht. Auch das Licht wird abgelenkt von der Sonne. Wir haben eine Krümmung, ne? Deswegen das Licht fliegt dann auch die Photonen, die Lichtteilchen, fliegen nicht geradeaus, sondern werden durch die Sonne abgelenkt, werden gekrümmt. Und diese Krümmung, das konnte man nachweisen. Wahnsinn. Und damit war Einstein quasi über Nacht weltberühmt, weil er also damit experimentell, gesagt, empirische Wissenschaft, seine theoretischen Vorhersagen empirisch und experimentell bestätigt werden konnten. Das war eine sehr große Leistung. Wo brauchen wir das heute? Diese allgemeine Relativitätstheorie, das ist in jedem Smartphone, ist GPS mit drin und das GPS braucht die allgemeine Relativitätstheorie, um die Position exakt bestimmen zu können. Das wollte ich im Detail nicht ausführen, aber tatsächlich, das ist so das, was wir täglich machen und ne, in die Ortsbestimmung durch das GPS, das sind ja Satelliten in der Erdumlaufbahn, die Signale aussenden und aus den Signalen kann man dann seine Position auf der Erde berechnen. Und was man machen muss, ist, man muss natürlich die Gravitation mit berücksichtigen oder die allgemeine Relativitätstheorie mit berücksichtigen, weil wir ansonsten einen Positionsfehler bekommen. Dadurch, dass sich diese Satelliten bewegen, kriegen wir halt entsprechende Abweichungen. Gut, heißt natürlich jetzt auch wieder, wir können die Gravitation niemals abschalten. Es gibt keinen Schalter, keine Chance. Wir haben vor einiger Zeit ja mal über Antimaterie gesprochen. Also die Antiteilchen, also das Positron, das positiv geladene Elektron oder umgekehrt negativ geladenes Proton, die haben die gleichen Gravitationseigenschaften, die umgekehrte Ladung, aber die Masse ist die gleiche und die wirkt genauso. Es ist keine Antigravitation. Es gibt also keinen Mechanismus, um die Gravitation lokal oder zeitweise abzuschalten. Das ist physikalisch vollkommen unmöglich. Das geht nicht. Keine Chance. Letzter Aspekt noch vielleicht zum Abschluss dieser Folge. Wo ist jetzt die Gravitation wichtig in der Energietechnik? Wo brauchen wir das? Natürlich klar, einmal bei Pumpspeicherkraftwerken oder entsprechend bei Laufwasserkraftwerken. Kann man sich im Moment jetzt mit der Trockenheit in den Flüssen nicht so richtig vorstellen. weil die Flüsse, also die Mosel zum Beispiel, aber auch der Neckar sind ja aufgestaut. Die sind seit Wochen eigentlich Seen, da sind keine Flüsse mehr, da fließt nicht wirklich Wasser durch die Staustufen. In denen sind dann teilweise kleine Turbinen eingebaut. Aber auch bei den Pumpspeicherkraftwerken, was nutzen wir aus? Wir pumpen das Wasser in die Höhe, erhöhen die potenzielle Energie. Und wenn wir den Stopfen ziehen, fließt das Wasser runter, treibt eine Turbine an und diese Gewichtskraft führt dann dazu, oder dass das Wasser runterströmt, wir eine Geschwindigkeit haben und unten das schnell strömende Wasser treibt eine Turbine an, die treibt einen Generator an und der kann durch die Rotation elektrische Energie erzeugen. Sehr einfaches, etabliertes Prinzip, was wir seit über 100 Jahren nutzen. Deswegen, das ist schon ganz, ganz gut. Man darf aber nicht vergessen, die Energie, die da drin steckt, ist relativ klein. Also wenn wir uns überlegen, wir haben einen Kubikmeter Wasser, also Meter mal Meter mal Meter. Das Wasser wiegt eine Tonne. Und wenn das 100 Meter in die Tiefe fällt, also wir haben jetzt, nehmen diese Tonne Wasser, tragen sie nach oben und lassen sie dann runterlaufen, dann sind da 0,27 Kilowattstunden drin an Energie. Um das mal so einzuordnen, dass ein Wasserkocher, um Wasser zu kochen, braucht deutlich oder entsprechende Energiemengen. Das ist, also die Gravitation, sie ist halt sehr schwach und das führt dazu, deswegen haben wir mit diesen Pumpspeicherkraftwerken oder irgendwelchen anderen Gravitationskraftwerken als Speicher, das funktioniert aber nicht. Das ist alles viel zu aufwendig. Das ist halt nicht so richtig so richtig gut. Also so ein 2 Kilowatt Wasserkocher verbraucht die Energiemenge in 10 Minuten. Das ist nicht wirklich viel. Aber dennoch, ne? Also da brauchen wir die Gravitation. Wenn die weg wäre, würde das nicht mehr funktionieren. Und dann letzter Punkt, ne, wo wir noch Gravitation brauchen, in der Sonne als Fusionsreaktor, dort arbeitet die Gravitation aber tatsächlich komplett anders. Die Sonne oder die Sterne sind Fusionsreaktoren. Und das Grundproblem bei allen Fusionsreaktoren ist, wir haben ein extrem heißes Plasma, also Protonen, Wasserstoff, Atomkerne, die müssen zusammengehalten werden. Denn durch die wahnsinnig hohen Temperaturen, wir sind ja bei Millionen Grad Celsius, drängen die alle nach außen. Bei der Sonne ist es so, durch ihre hohe Masse wirkt die Gewichtskraft, die drückt das wieder zusammen, mit ihrer eigenen Schwerkraft drückt sie das Gas, dieses Plasma nach innen. Bei den Fusionsreaktoren, die wir auf der Erde versuchen nachzubauen, machen wir das mit Magnetfeldern. Das geht halt, weil wir halt geladene Teilchen haben. Das Plasma, die Wasserstoff-Atomkerne, das sind ja positiv geladene Teilchen. Deswegen können wir das mit Magnetfeldern, können wir die einschließen. Aber trotzdem wahnsinnig hoher Aufwand. Alternativ geht auch noch mit entsprechenden Lasern, die wir da auf diese Kerne schießen. Bei der Sonne, wie gesagt, so bei Sternen ist das dann die eigene Schwerkraft. Deswegen, Sterne sind halt riesige Objekte. Gibt dann auch eine Mindestmasse, die Sterne haben müssen, damit der Fusionsprozess überhaupt starten kann. Der Jupiter ist kein Stern, der ist zu leicht. Da reicht der Gasdruck nicht aus. Also die Gravitation zieht die Protonen nach innen und dann haben wir halt diese Fusion. Also im Kern der Sonne sind wir bei 16 Millionen Kelvin oder 16 Millionen Grad Celsius. Das spielt dann bei der Größenordnung auch keine Rolle mehr. Muss aber beachten, diese Reaktion, dass diese Wasserstoffatome sich dann verschmelzen zu Heliumatomen, dabei wird ja Energie freigesetzt, die ist wahnsinnig langsam. Also, dass sich zwei Protonen in der Sonne so nahe kommen, dass sie verschmelzen. Ne, die stoßen sich ab, die sind ja beide negativ geladen, deswegen die wollen ja gar nicht zusammen. Aber es passiert dann doch mal irgendwann, ne, wobei bei 16 Millionen Grad reicht die Bewegungsenergie, also ne, Temperatur hat ja was mit Geschwindigkeit der Teilchen zu tun, reicht dafür nicht aus. Da brauchen wir ein bisschen Quantenphysik. Das dauert im Schnitt, also wenn wir ein Proton uns mal schnappen sagen, pass auf, dich beobachten wir mal, wie du dich jetzt mit deinem Kompagnon zusammentust. Das ist in der Größenordnung von 9 Milliarden Jahren, bis das eine Proton, was wir da beliebig rauspicken, fusioniert. Warum funktioniert es trotzdem? Es sind halt wahnsinnig viele Protonen, die da auftreten. Aber auch da, also die gesamte Leistung der Sonne, wenn wir die mal teilen, also was ist die Leistung der Sonne? 6,8 mal 10 hoch 26 Watt, auch immense Leistungszahl. Aber wenn wir die mal durch das Volumen teilen, also quasi die Leistungsdichte, dann sind wir bei 0,27 Watt pro Kubikmeter. Also ein Viertel Watt pro Kubikmeter über die ganze Sonne. Wenn wir jetzt hier, ich ruhe hier, ich sitze, ein ruhender Mensch hat ungefähr 100 Watt Abstrahlleistung bei 70, 80, 90 Liter Körpervolumen, da sind wir halt bei ja, über 1000 Watt pro Kubikmeter. Also das ja, 5000, 4000-fache hängt so ein bisschen jetzt vom eigenen Körpergewicht ab. Also wir erzeugen pro Kubikmeter Körper 4 bis 5000 Mal mehr Leistung. Es ist halt kein Hochleistungsreaktor. Es ist eher so ein extremer, aber lauwarmer Ofen. Er ist halt durch seine immense Größe ist die Sonne halt eine sehr attraktive Energiequelle, die halt dann bei uns für die Sonneneinstrahlung sorgt. Und die Sonneneinstrahlung kommt dann aus dazu, dass wir Photovoltaik machen können. Windenergie, Wasserkraft hat damit zu tun. Also von daher, das ist schon ein sehr guter Fusionsreaktor, den wir da haben, auch wenn er physikalisch relativ ineffizient wirkt. Und wichtig ist da wieder, wir brauchen die Gravitation, damit das alles im Zentrum zusammengeballt ist, damit dort die Kernfusion stattfinden kann. Fassen wir also zusammen. Diese Verschwörungsidee mit diesem Project Anchor ist natürlich totaler Quatsch. Das liegt der Menschheit in der Natur, so einen Blödsinn dann zu verbreiten, und die sozialen Medien triggern das natürlich. Es gibt aber offensichtlich ausreichend Menschen, die diesem Quatsch auch noch hinterherlaufen und das glauben, dass das wirklich so ist. Da muss man Leute, die müssen euch mal schütteln und sagen, Leute, hallo, ihr hattet alle mal Schule, ihr hattet Mathe und Physik, auch wenn vielleicht es nicht das Lieblingsfach war, was ich persönlich nicht verstehen kann, aber gut. Leute, ihr habt alle Physik gehabt, da ist es euch mal erklärt worden. Bitte erinnert euch doch mal an das, was euch beigebracht worden ist. Meckert nicht immer nur über die Schulkinder, die lernen heute nichts. Wenn erwachsene Leute so einen Quatsch glauben und sagen, ihr habt selber nichts gelernt. Also bitte, haltet euch doch mal an das, was ihr in der Schule, und zwar in der Mittelstufe, das haben alle gelernt. Bitte, also wir schalten die Gravitationskraft nicht ab. Das geht nicht. Ja, dieses Gedankenexperiment haben wir jetzt mal durchgespielt. Was bedeutet das? Für uns selber als Menschen passiert nicht so viel. Interessant ist tatsächlich, was dann die Meere und die Atmosphären machen. Das ist wie gesagt, nochmal was Größeres. Wir haben Einstein und wir haben Newton verstanden. Und wir sehen, wir brauchen die Gravitation für die Energietechnik, Pumpspeicherkraftwerke und Laufwasserkraftwerke und tatsächlich in der Sonne. Die Gravitation ist dort die Grundlage für die Fusionsreaktion.